Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich bin Joanna Mann und spreche mit Frauen von erfolgreichen Männern, die selbst viel zu erzählen haben. Herzlich willkommen bei meinem Podcast von Mann zu Frau. Ich heiße Joanna Mann und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen besonderen Gast. Und ich sage im Leben, man trifft sich zweimal. Das ist eigentlich mein Motto. Und dieses Motto passt auf dich sehr gut. Herzlich willkommen, Hanja Bomber.
Dankeschön, euer Anna.
Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Wir haben uns tatsächlich schon vor Jahren kennengelernt, dann wieder aus den Augen verloren und dann eigentlich per Zufall. Ich glaube, du hast mich angeschrieben oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das entstanden ist, dass wir uns nochmal gesehen haben. Mhm. Aber ja, also man trifft sich im Leben zweimal. Und wir haben uns nämlich kennengelernt, also bevor ich dich weiter vorstelle, in meinem Hip-Hop-Kurs. Du warst meine Schülerin.
Ja, allerdings.
Ja, und das ist dann, wenn der Schüler quasi den Lehrer überspringt. Nein, es war ja eine ganz andere Sache. Mhm. Also du hast noch studiert damals, ja. Und warst in meinem am USI Universitätssportinstitut in meinem Hip-Hop-Kurs.
Genau.
Du warst wirklich eine sehr fleißige.
Ja, du warst eine ganz besondere Trainerin. Das habe ich dir gesagt, auch als Vorbereitung zu dem Podcast. Es gibt so Menschen, die triffst du und dann bleiben sie einfach hängen. Und du gehörst zu diesen Menschen. Du hast mit so einer Energie und Power und auch mit viel Wissen und einem unglaublichen Körpergefühl uns allen in diese Hip-Hop-Szene reingezogen und uns total begeistert. Ja, also das ist mir in Erinnerung geblieben. Ja,
ja, lustig. Ich habe eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis, glaube ich, und immer ein gutes Gefühl. Und ich kann mich erinnern, als ich dich damals gesehen habe und wir haben uns auch unterhalten, habe ich also auch deine Energie gespürt und ich habe mir gedacht, diese Frau, die hat so viel Power, die wird weit bringen. Und tatsächlich, ich habe jetzt nachverfolgt, wie dein Weg, wie dein beruflicher Werdegang war. Also damals hast du studiert, da wusste man noch nicht, du hast Dolmetsch studiert.
Ja.
Ich muss damit anfangen, dass du eigentlich gebürtige Polin bist. Mhm. Und warst dann zeitlang in Deutschland. In welchem Alter bist du quasi weggegangen aus Polen?
Ja, ich war 9 und dann sind wir damals wirklich noch mit meinen Eltern geflüchtet. Das war noch vor dem Fall der Mauer. Dann war ich 10 Jahre in Deutschland und dann bin ich so quasi als Erwachsene aus Deutschland geflüchtet. Ein bisschen nach Wien zum Studieren und bin dann auch hier geblieben. Ja.
Ah, okay. Also du fühlst dich jetzt welche Nation?
Eine Europäerin.
Europäerin, ja, ja.
Also am wenigsten wahrscheinlich als Deutsche, weil ja, da war ich meine Jugend, aber meine Kindheit war ich in Polen und da sind meine Wurzeln. Also ich am ehesten wahrscheinlich noch Polin, aber ich bin jetzt auch schon über 25 Jahre in Österreich, also deutlich länger als in Polen. Mhm. Und ich mag es hier sehr gern. Obwohl, weißt du, ich meine, ich bin jetzt gerade von meinem Urlaub aus Bali zurückgekommen und könnte mir durchaus auch dort dein Leben vorstellen.
Ja, aber das ist normal. Ich glaube, auf Dauer kann ich mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben, aber außer in Europa. Aber ja, natürlich, wenn man von der Wärme, von einer schönen Landschaft zurückkommt und noch ein bisschen Jetlag hat, dann ist es normal, dass man vielleicht jetzt nicht so entspannt ist im Nachhinein. Ja, na super. Also du als Flüchtling, hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Hat dich das irgendwie geprägt? Hast du da ein bisschen ein Komplex oder ist euch das gelungen, irgendwie ganz, ganz smooth und ganz unproblematisch zu gestalten?
Weißt du, ich war 9. Für mich war es am einfachsten, weil ich habe dann nach 3 Monaten Deutsch gesprochen. Ganz ehrlich, ich meine, ich bin in eine deutsche Schule gekommen. Dort hat keiner irgendwas anderes gesprochen außer Deutsch. Wir sind alle, auch meine Eltern, sofort in einen Deutschkurs gekommen. Und für meine Eltern war es sehr klar, sie waren beide Ärzte. Wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr in ihrem Beruf arbeiten, fahren wir wieder zurück. Mhm. Und der Fokus meiner ganzen Familie war, uns zu integrieren. Und das ist uns auch sehr gut gelungen. Meine Eltern hatten doch, das war ein bisschen holprig, sie haben schon zu spüren bekommen, dass sie Polen sind. Ich nicht, weil man nach einigen Monaten gar nicht mehr mich unterschieden hat von den deutschen Kindern.
Ja, außerdem, du bist blond, blauäugig, da bist du eigentlich Klischee.
Ja, also ich hatte das nicht. Obwohl es mich schon sehr geprägt hat, wenn du in eine Schule kommst und es spricht auf einmal überhaupt niemand deine Sprache. Du weißt überhaupt nicht, wie du dich verständigen sollst. Versuchst am Anfang wirklich mit Händen und Füßen und mit dem bisschen Englisch, das ich damals als kleines Kind kannte.
Ah, wirklich? Okay.
Zurechtzukommen. Also das war schon heavy.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich bin mit 18 nach Österreich gekommen und ich kannte kein Wort Deutsch, außer vielleicht so Basics. Und natürlich in dem Alter ist das schon anders. Das ist quasi, es war auch nicht wirklich meine Wahl, aber trotzdem, ich kann sagen, ich war schon erwachsen. Ich habe mich entschieden, nach Österreich zu kommen. Mhm. Und wir waren damals in den 90er Jahren nicht wirklich willkommen als Polen, also überhaupt als Osteuropäer. Und es war vielleicht... Ich glaube, Deutschland ist da schon eine Spur anders als Österreich. Also ich habe nie zu spüren bekommen, dass ich irgendwie Ausländerin bin oder nicht integriert bin. Aber ich denke mir, viele, die als Kind dieser Trauma von der Nicht-Sprache beherrschen zu können und die Sprache nicht beherrschen zu können oder einfach nicht gleich in den gleichaltrigen Kreis aufgenommen zu werden, da lernt man einfach, sich irgendwie... einfach Kraft, entwickelt man Kraft und irgendwie so ein bisschen dieser Überlebensinstinkt wird ein bisschen ausgebildet.
Mhm. Ja, du musst, ich meine, es wird dir nichts geschenkt, gell? Also
genau,
du musst auf die Leute zugehen, du musst dich bemühen, du musst die Sprache lernen, da sind viele Must, was du einfach machen musst, sonst gehst du unter. Das prägt natürlich einen, ja. Und als ich wirklich mit 19 nach Österreich gekommen bin, boah, das war schon so ganz hinten, habe ich schon noch als Erinnerung gehabt, wie das ist, das Land zu wechseln, auch wenn jetzt die gleiche Sprache ist. Aber ich habe in Wien auch überhaupt niemand gekannt. Ich bin hier zum Studieren mit zwei Koffern hergekommen und dann hieß es da, go. Ja, wir hatten gerade, du konntest, ich weiß es nicht, die Handys und Internet hat gerade begonnen, ja. Um Gottes Willen. Das klingt so, als wären wir steinalt. Das habe ich schon noch in den Knochen gehabt, buh, wie das ist. Aber in Österreich und auf der Uni vor allem, das war smooth. Also ja. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin nach Wien gekommen und so, hier habe ich angefangen zu atmen und zu leben und deswegen liebe ich diese Stadt wahrscheinlich.
Und warum bist du nach Wien gekommen? Warum bist du nicht woanders hingegangen? War das immer dein Wunsch? Oder?
Du, ich wusste, ich muss arbeiten neben meinem Studium und in Deutschland gab es diese Studienrichtung nur in Germersheim. Ja, genau, das weiß keiner. Das ist so groß wie Grinzing, glaube ich.
Okay, ich habe blöd geschaut.
Meine Jobchancen nicht so hoch. Und dann bin ich hier im zweiten Semester, habe ich mich dann nach einem Job umgeschaut. War dann einige Jahre später, also ich habe begonnen als Assistenz der Assistenz und einige Jahre später war ich dann Geschäftsführerin und war dort auch 10 Jahre oder so, glaube ich, als Geschäftsführerin tätig.
Mhm. Du hast dich dann auch selbstständig gemacht, also hast dann B-Retail gegründet. Also erzähl ein bisschen zu deinen Stationen vom Beruf, weil du, also wirklich für mich kometenhaft, das ist...
Es ist nicht so ganz greifbar, es ist nicht ganz typisch, weißt du, mit einer Dolmetschausbildung. Ich meine, ich habe begonnen zu studieren und das Einzige, was mir ganz klar war und nach kurzer Zeit, Dolmetscher werde ich nicht, aber ich möchte ein Studium abschließen. Und das habe ich auch gemacht und ich habe in diesem Unternehmen, das war ein Unternehmensberater, spezialisiert auf Handel und Immobilien, dort habe ich dann gearbeitet, das hat Spaß gemacht, ich habe mich weiterentwickelt, ich war Geschäftsführerin und irgendwann mal, wenn du das ewig lange machst, möchtest du mal was anderes. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, um was anderes zu tun. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, oh mein Gott, ich mache genau das Gleiche, nur in Grün als Selbstständige. Das war jetzt nicht ganz so das, was ich wollte. Obwohl ich ganz große Kunden hatte mit einem Kollegen von mir, einen guten Freund, der mit mir mitgegangen ist. Und dann haben wir beide gesagt, okay, das ist nicht das, was wir wollen. Wir gehen unterschiedliche Richtungen und ich wollte dann etwas in die Führungskräfte-Trainings, Konfliktmanagement in diese Richtung gehen. Habe dann meine ersten Aufträge bekommen, im Ausland auch und dann kam Corona. Und das ist natürlich als Konflikttrainer und Führungskräfteentwickler online ist natürlich schwierig zu arbeiten. Dann bin ich wieder in die Anstellung gegangen und bin jetzt wieder Geschäftsführerin von einem Handelsunternehmen mit 250 Mitarbeitern.
Ich glaube, das kann man ruhig sagen. Du bist beim Huber GmbH, oder?
Bei der Huber Shop, genau. Ja, Huber-Shop. Wir haben 60 Shops und ja. Und ich bin noch zusätzlich im Aufsichtsrat eines Fonds der Erste Bank bei der Erste Immoka AG. Das ist deswegen, weil ich halt eben diese Geschichte habe von Immobilien und Handel.
Also als du damals noch bei den Immobilien, beim Handel gearbeitet hast, habe ich dich, glaube ich, einmal kurz im Fernsehen gesehen und dann habe ich mir gedacht, die kenne ich.
Ja, ich habe einige
so richtig,
ja.
Geflasht, weil ich das irgendwie nicht erwartet habe, dass du auf einmal da in dieser Sendung irgendwie auftrittst.
Ja, ich weiß, ich glaube, beim ORF ist es, wenn du dann irgendwie so reinkommst, irgendwo als Expertin, dann fragen sie dich oft. Und das hat mir, ja, es war sehr nett, eine sehr schöne Zeit.
Ja, du bist oder warst auch Lektorin, also hast du auch unterrichtet?
Ja, okay. Genau. Ja, du, ich habe vieles ganz Unterschiedliches gemacht und weil mich vieles interessiert und dann mache ich es einfach. Ja, also so wie diese Fitness-Sachen oder Sport und Ausbildung und ja.
Ja, darauf komme ich auf jeden Fall mal zu sprechen. Aber ich möchte kurze Sache erwähnen. Du warst kurz verheiratet mit Sohn von einer Legende in Polen. Also das war mir jetzt ein Anliegen zu sagen, weil er war Schauspieler, also nicht dein Ex-Mann, sondern dein Ex-Schwiegervater, der, glaube ich, jeder Pole kennt. Hat dich das irgendwie geprägt? Hat das Einfluss auf dich gehabt oder auf deine Beziehung? Oder weil ich meine, denn Roman Wilhelmi kennt jeder Pole. Ja, das war deine Filme waren Kult. Und wusstest du das oder hast du irgendwie irgendeine Verbindung gehabt?
Also mein Ex-Mann tatsächlich hat auf der Uni, war Lektor auf der Uni, auf der ich dann Studentin war, aber ich war nie in seinen Vorlesungen. Und das Einzige, was ich gesehen habe, weißt du, wir waren eine Frauen-Uni, also Dolmetschen ist 99,9% weiblich und dann kam so ein fescher Mann, da habe ich mir gedacht, na, den würde ich aber gern kennenlernen. Ja. Habe ich das natürlich auch eingefädelt. Ich war in der Studienrichtungsvertretung, Vorsitzende der Studienrichtungsvertretung. Und dann bin ich irgendwie mit dem Raphael irgendwie zusammengekommen und wir sind ins Reden gekommen. Ich habe mir gedacht, dieser Mann muss eine interessante Vita haben. Aber der Raphael war tatsächlich, der hat damit nicht geprahlt. Das war für ihn, weißt du, das war sein Vater, das war was komplett anderes. Ich weiß dann auch, dass immer wieder Interviewanfragen gekommen sind aus Polen und der Raphael die alle abgelehnt hat.
Weil er war überhaupt nicht präsent.
Nein, gar nicht. Also er hat, glaube ich, ein oder zwei Interviews gegeben und Anfragen waren eigentlich ständig. Der hat gemeint, das wollte er nicht.
Ja. Okay. Na gut, das haben wir. Dann hast du auch, was ich nicht gewusst habe, das habe ich jetzt nachgelesen, beziehungsweise hast du mir kurz erwähnt, eine Ausbildung zu einem Coach gemacht, systemischer Coach. Erzähl ein bisschen, woher kam ich weiß, du hast viele Interessen, aber das ist schon doch von einer Geschäftsfrau, von so einer taffer Führungskraft, gehst du in die Richtung Coaching?
Du, ich habe Verantwortung für Menschen bekommen als Führungskraft. Mhm. Und hatte damals das Glück, dass mein Ex-Chef gemeint hat, Tanja, du übernimmst jetzt Verantwortung für Menschen, du solltest das jetzt auch lernen, wie man Menschen führt und wie man sich selber auch besser führt. Und dann bin ich in die Ausbildung gekommen, ich habe tatsächlich bioenergetische Coaching gelernt. Das ist in Deutschland und in der Schweiz eine anerkannte Psychotherapieform, in Österreich nicht. Und habe dort jahrelang meine Ausbildung gemacht. Das ist aber etwas, weißt du, das machst du, das ist so viel Selbsterfahrung, das ist so viel selber an sich erfahren und therapieren eigentlich. Mhm. Sich gemeint habe, um Gottes Willen, damit, das ist ja eine Lebensaufgabe. Da nehme ich doch noch irgendetwas, was ich weiß, das schließe ich in 4 Jahren ab. Und dann habe ich das systemische Coaching daneben gemacht. Was ich ganz okay fand, aber ich finde, rein nur die Ausbildung zum systemischen Coach ist wenig. Mhm. Das ist viel zu wenig, das ist viel zu dünn.
Okay, ja? Okay. Also hast du davor gehabt, irgendwas in die Richtung zu erweitern?
Weißt du, als ich mich selbstständig gemacht habe, dann habe ich mir gedacht, okay, in diese Richtung möchte ich weitergehen, weil das die Dinge sind, die mich interessieren. Mein Leben hat auch tatsächlich wirklich auch begonnen, als ich in der Ausbildung Therapie/Therapie mitbekommen habe, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben, habe ich. Mhm. Niemand anderer.
Ein ganz wichtiger Satz.
Für mich ist es der Kernsatz, mhm. weißt du? Wie viel kann ich mein Leben steuern? Wofür bin ich verantwortlich? Und bis dahin war so immer der Raphael, mein Ex-Mann, der war ein bisschen schuld, dann war mein Chef ein bisschen schuld, dann waren die anderen ein bisschen schuld. Immer war irgendjemand oder meine Mutter oder mein Vater, dass bei mir irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne hätte. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, Hanja, da, wo du jetzt stehst, das ist eine Folge von deinen Entscheidungen im Leben, deinen. Und du kannst dein Leben verändern, nur du. Du musst deine Hausaufgaben machen. Wenn du in irgendeine Runde kommst und die Leute mögen dich nicht, ja, dann überleg vielleicht, ob das an dir liegen könnte. Mhm. Das war bis jetzt, früher war das nicht so, gell? Man war einfach lauter Idioten. Also, das ist schon. Und dass ich aber vielleicht irgendwie arrogant rübergekommen bin oder nicht freundlich genug oder von oben herab, weißt du, so, das ist mir nicht in den Kopf gekommen. Ja. Und dann irgendwann mal kam dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, um ein erfülltes Leben zu führen, musst du die Verantwortung für dein Leben übernehmen.
Ja, ich glaube, das ist ein wirklich ein großer Vorteil vom an sich zu arbeiten und einfach erwachsen zu werden, dass man diesen Satz erkennt, dass man wirklich verantwortlich ist. Weil es war auch zeitlang Mode, eben für die Eltern, für die Erziehung. Bei uns, auch in Polen, hat man oft gesagt, ja, System war schuld, Kommunismus war schuld, die Politik war schuld. Also es ist immer irgendwer, auch wie du das gut gesagt hast, immer irgendwer für irgendwas schuldig gemacht. Und ich finde aber, dass man zuerst mal vor seiner Tür zusammenkehren sollte.
Ja.
Und würden das alle Menschen machen, glaube ich, gäbe es viel weniger Streit, Trennungen, und sonstigen Unglück, ja, weil jeder einfach zuerst mal bei sich schauen anfangen würde, ja.
Ja.
Und das finde ich wirklich total spannend, ja.
Ich habe in einem Podcast auch von Veit Lindau gehört, der hat das so schön gesagt, weißt du, wenn ich mich mit meinem Freund streite und du fragst mich mitten im Streit, Hanja, wie viel Einfluss hast du auf diesen Streit? Wie viel Verantwortung trägst du für den Streit? Würden viele wahrscheinlich sagen, na, du siehst ja null. Also mein Freund heißt Karl. Der Karl ist schuld, ja, und nicht ich. Du siehst also, es ja.
Übrigens, der Karl ist nicht schuld. Das ist ein Beispiel.
Ja, das ist ein Beispiel. Aber im Streit würde ich sagen, na, schau dir an. Das ist er. Was ich aber damit mache, ist, ich verlagere meine Baustelle, also anstatt auf meiner Baustelle zu bleiben, hüpfe ich auf seine rüber. Mhm. Und auf seiner Baustelle kann der Karl sein Haus bauen und nur er. Und ich kann nicht auf anderen Baustellen rumgehen und behaupten, dass du baust dein Haus nicht schön und du musst das so bauen und das ist nicht in Ordnung. Ich auf meiner Baustelle, auch im Streit, kann ich nur auf meiner Baustelle bleiben und sagen, okay, was ist dein Part, den du dazu beiträgst und was kannst du verändern?
Mhm.
Und auch wenn ich merke, okay, ich sehe hier, was auch immer, könnte ja sein, dass man erkennt, mein Gegenüber hat wenig Konfliktlösungskompetenz. Okay, aber dann fange ich nicht ihn zu verändern, sondern mach was mit dieser Erkenntnis, oder?
Ja, aber als Führungskraft kannst du das vereinbaren oder gerade dann als Führungskraft, weil ich glaube, oft ist es so, dass man eben als Person, die ein Team unter sich hat, versucht man eben eigene Baustelle den anderen überzustülpen, weil man glaubt, das soll so sein. Oder kannst du das irgendwie berücksichtigen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich selber gut kennt, damit ich weiß, wie viel in meine Beobachtung oder in mein Urteil kommt von mir und wie viel übertrage ich von meiner Vergangenheit und wie viel erkenne ich klar, dass das bei dieser Person ist. Wenn ich mich nicht gut kenne, könnte jemand sagen, zu mir kommen und sagen, Hanja, du hast über irgendwen schlecht geredet. Wenn ich mich gut kenne und weiß, ich rede niemals über Menschen schlecht, kann ich sagen, tut mir leid, aber das ist deine Baustelle und nicht meine.
Mhm.
Wenn ich mich gut kenne und weiß, oh ja, das passiert mir manchmal, ich rede manchmal schlecht über Menschen, muss ich vielleicht in den Spiegel schauen und sagen, Hanja, hast du da jetzt über irgendjemanden nicht so gut geredet? Ja, und ich denke, das ist das, was ich versuche vorzuleben oder das, was ich vorlebe in der Firma, den allen zu zeigen. Das war auch einer der ersten Themen, die ich bei der Huber Shop angegangen bin, eine gesunde Fehlerkultur reinzubringen und zu sagen, Fehler sind dazu da. Das ist in unserer Gesellschaft, wird man ja nur bestraft und das ist eine Schuldfrage. Für mich sind Fehler keine Schuldfrage, ja, sondern, aha, okay, da habe ich was erkannt, das habe ich nicht gut gemacht, das war ein Fehler und ich möchte ihn ausbessern. Wie kann ich jetzt mein Verhalten verändern?
Mhm. Ja, bei uns sind die Fehler immer sehr negativ besetzt. Ich finde, Fehler darf man machen und Fehler soll man machen, weil nur an den Fehler lernt man. Nur das Problem ist, dass eben Leute versuchen, entweder die Fehler zu verdrängen beziehungsweise jemanden anderen überzugeben. Und anstatt eben wieder diese Verantwortung zu übernehmen und sagen, okay, tut mir leid. Also viele sind so ein bisschen narzisstisch geprägt und dann sagen sie, okay, auch für meine Fehler, du bist schuld. Ja, also das ist passiert oft. Sowohl,
weißt du, für dieses Thema Verantwortung, da ist die Basis mal der A, um Verantwortung zu übernehmen. Du brauchst als Basis mal diesen absoluten Respekt anderen und dir gegenüber. Das ist eine Form der Liebe, finde ich. Und das Zweite ist diese komplette Ehrlichkeit. Ich muss in der Lage sein, absolut ehrlich zu mir zu sein. Und manchmal, ja, es passiert mir, dass ein Teil von mir manchmal Dinge ausschmücken möchte, damit ich besser dastehe, damit irgendein Fehler von mir vielleicht ein bisschen gerechtfertigt wird. Ja, ja, kann sein. Passiert mir, dass ich mal ein schlechtes Verhalten abdecken möchte. Aber ich bin dann ehrlich genug zu mir, um zu sagen, hey Hanja, das war so nicht. Ja? Ja. Also da versucht ein Teil von dir jetzt gerade etwas schön zu reden. Schau in den Spiegel, schau dir in die Augen, sei ehrlich zu dir. Sei liebevoll zu dir und führ dich daraus, verändere dein Verhalten.
Ja, ich finde, du bist so eine kraftvolle und eben ehrliche Persönlichkeit, das strahlst du wirklich sehr, sehr, sehr stark aus. Aber ich kann mir eben vorstellen, dass es viele Leute dich ein bisschen als, das ist vielleicht schlechtes Wort, abgehoben, beziehungsweise so ein bisschen, ja, über den Maße drüber sehen, weil du, also nicht nur, dass du wahnsinnig erfolgreich bist, du bist auch sehr, sehr attraktiv. Und das ist natürlich eine Kombination, die nicht immer gut ankommt. Und wenn, dann kommst du noch mit deiner Ruhe und mit deiner Überzeugung und mit deiner Weisheit. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass man sich damit nicht immer beliebt macht. Also ich zum Beispiel, ich finde das fantastisch, aber hast du da manchmal Erfahrung, dass die Leute sagen, jetzt kommt sie ja her und macht sich wichtig, oder hast du das irgendwie mal erlebt?
Weißt du, das ist auch wieder so, das hat so zwei Seiten. Das eine ist, wenn es bei mir in die Überheblichkeit kippt, dann kommt es natürlich nicht gut. Ja.
Du gibst es zu.
Und ich gebe es zu. Ja, ja. Es passiert. Mhm. Es passiert manchmal. Ungewollt. Und ich mag es nicht, weil ich dadurch entfernen sich Menschen von mir. Mhm. Ja, und ich auch von mir selber. Ich mag mich ja so auch nicht. Und das Zweite ist, wenn...
Entschuldigung, aber du checkst es, ja? Also du... Ja, du merkst es, genau.
Ja,
ist, glaube ich, schon mal ein großer Vorteil.
Ja, oft. Und manchmal siehst du es einfach dann am Blick der anderen Menschen, dann denke ich mir, ups, das war jetzt nicht ganz so super, gell? Dann versuche ich es zu korrigieren. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt Menschen, die haben einen Mangel. Und weißt du, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe und ich bin mit mir im Reinen, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, und ich sehe, jemand ist erfolgreich, dann freue ich mich für ihn. Dann finde ich super. Und dann heißt es nicht, boah, weil die Joanna jetzt einen coolen Podcast hat. Ja?
Hoffentlich.
Ja, der ist doch super. Ja? Und weil sie den Mumm hatte und den Mut, ein Konzept zu machen, etwas umzusetzen, Leute einzuladen, sich da voll reinzuhängen, heißt es nicht, Hanja, aber du kannst nie einen Podcast in deinem Leben machen oder irgendwas auf die Beine bringen, weißt du was, wo ich wieder mal Freude schaue. Ich freue mich für dich aus vollem Herzen, weil ich da keinen Mangel habe.
Mhm.
Und da kannst du nichts dafür, wenn da irgendjemand ein mangelorientiertes Leben hat, dich dann anschaut und sich denkt, ja, so ein Scheiß. Ja. Jetzt ist die nicht nur wohlhabend oder ja, ist gut verheiratet oder auch nicht oder ist eine hübsche Frau und jetzt kriegt sie auch noch einen Podcast hin, so ein Scheiß. Ja,
ja
und,
genau.
Und jeder in der Society kennt die und jetzt auch noch das.
Ja,
ja?
Na, super. So. Ja.
Aber das sagt ja nichts über dich aus. Mhm. Sondern über die anderen Menschen. Ja, und von denen muss man sich halt gut distanzieren.
Ja, es ist eigentlich genau der Grund, warum ich diesen Podcast mache. Weil ich finde, dass erst wenn du ein Gespräch unter vier Augen hast und wirklich in die Tiefe gehst, kannst du den Menschen kennenlernen. Und alle Gespräche, die in der High Society oder in diesen Oberflächigen passieren, da übersieht man manchmal wirklich wertvolle, interessante Menschen, finde ich. Und daher habe ich mir jetzt eben diese Plattform genommen, um einfach vor allem Frauen, vielleicht kommen auch mal Männer, besser kennenzulernen, einfach in die Tiefe zu gehen. Weil es fehlt einfach, unser Leben ist so schnell, dass wir das einfach, und das gibt mir sehr viel. Also muss ich sagen, ich habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Und falls du mal einen Podcast machst, komme ich auch zu deinem. Da wird auch sicher spannend. Aber was mich noch sehr interessiert, du hast wirklich auf deinem Instagram-Profil wirklich spannende Postings. Du gibst auch so ein bisschen Fitness, Mental, Tipps, Ernährungs. Also machst du das einfach aus deinem Bedürfnis? Also ich finde wirklich, wirklich sehr spannend. Und du gibst auch so kurze Motivationsschübe für ein paar Minuten Übungen, die man sich nehmen sollte. Und ich finde das alles sehr unaufdringlich, angenehm. Hast du gedacht, das irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr zu pushen oder weiterzuentwickeln, also ein bisschen zweites Standbein von dir zu machen? Oder ist es nur just for fun für dich?
Ja, es ist im Moment just for fun. Mhm. Und ich weiß, dass wenn ich es pushen wollte, müsste ich mehr Zeit in das investieren und ich müsste mich dafür entscheiden. Im Moment habe ich mich noch nicht dafür entschieden. Ich mache es, weil es mir Spaß macht und ich möchte Content geben. Ich möchte so wenig wie möglich mich in den Vordergrund tun und hoffe, dass es in unserer Zeit auch möglich sein muss, ohne dass ich mich halb nackt auf irgendwelchen lasziven Fotos dort zeige, sondern einfach nur, weißt du, dass ich sage, hey, let's go und wir trainieren jetzt ein bisschen und dass ich mich einfach menschlich zeige und nicht von der sexy Seite, weil ja so sehr viele ihren Instagram-Account pushen, ja, oder viele Frauen. Und das ist etwas, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte über den Content und über das Thema Fitness und Sinn, einfach der Sinn des Lebens und Zufriedenheit, damit möchte ich die Leute berühren. Ja. Mhm. Eins der wichtigsten Sätze, weißt du, für mich war, tu etwas für dich, solange es dir gut geht. Mhm. Weil wenn es dir scheiße geht, dann brauchst du alles, was du gelernt hast. Und das ist die große Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Ich war einige Male voll am Boden. Wirklich. Also gerade zum Beispiel nach der Scheidung, als ich mich habe scheiden lassen, ich war diejenige, die gegangen ist. Es war schrecklich für mich.
Das ist immer so ein bisschen das Gefühl der Niederlage, oder?
Ja, aber das war gar nicht mal so der Albtraum, weil ich ja immer noch befreundet bin mit meinem Ex-Mann und ich ihn sehr schätze und er ist ein ganz toller Mensch. Wir haben halt nicht zusammengepasst, aber für mich war wieder dieses Thema Alleinsein.
Mhm.
Ganz Alleinsein. Einsam sein, verlassen werden irgendwo, weißt du, so diese Kindheitsthemen sind dann hochgekommen. Es war ganz schwierig für mich. Ist es immer noch manchmal. Nur mittlerweile habe ich genug Werkzeuge, wo ich weiß, okay, wenn es eng wird, wenn die Angst kommt, was mache ich dann? Wie gehe ich dann diesen Weg, dass es mir dann trotzdem gut geht? Mir geht's über die meiste Zeit geht's mir gut. Aber das ist deswegen, weil ich wirklich auch etwas dafür mache.
Mhm.
Ich weiß, was mir
proaktiv
Energie gibt. Ich weiß, was mir Energie nimmt. Ich weiß, wie ich Energie tanke, wie ich entspanne. Das ist, sich zu energetisieren oder zu entspannen, sind für mich auch zwei unterschiedliche Dinge. Also ich habe mich mit dem Thema Energiemanagement sehr auseinandergesetzt. Und ich weiß, A, Netflix glotzen und Chips essen ist nicht gut. Es bringt mir weder Energie noch entspannt es mich. Versetzt es mich in einen nicht guten Zustand. Also wenn ich entspannen möchte, ich habe es jetzt auch wieder im Urlaub gesehen, ein gutes Buch zu lesen, ein Fachbuch, weißt du, so irgend mit sich mit Dingen zu beschäftigen, die dich wirklich interessieren, die dich ziehen, die dir, also da kommen wahnsinns positive Energien. Das sind schöne Dinge.
Ja, allerdings, ich habe ähnliche Erfahrungen. Allerdings habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn es mir wirklich schlecht geht, dann kann ich den Fokus auf diese schönen Dinge nicht legen, weil es einfach mir zu schlecht geht. Mhm. Aber ganz ähnliche Erfahrung, was mache ich, wenn ich einfach eine schlechte Situation, schlechte Zeit habe? Ich weiß, ich muss beschäftigt bleiben. Also zum Beispiel bei mir ist es auch Bewegung, ganz wichtig.
Ja.
Ich habe, da ich gerade in meinem Leben also nicht so eine nette Phase ist, habe ich gemerkt, dass habe ich mich einen Tag gehen lassen. Das war ganz, ganz schlimm. Also ich bin dann tatsächlich, mein Kopf hat gearbeitet, die Gedanken haben irgendwie überhand genommen. Und genauso wie du das sagst, also ich habe mir das wirklich ein bisschen Kraft von solchen Menschen eben wie dich gezogen, habe gesagt, so, beweg dich, geh raus, geh in die frische Luft, mach irgendwas, teil dich ein, geh ins Kino, auch alleine, ist wurscht, einfach mach was, nimm ein Buch, obwohl beim Buch habe ich mir schwer getan mit der Konzentration.
Ja.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, also was du gesagt hast, dass auch die schwierigen Zeiten, das ist ganz normal, das gehört zum Leben dazu. Es ist nie irgendwie, man sieht natürlich diese Fassade, man ist erfolgreich, attraktiv, gut verheiratet oder irgendwie erfolgreich oder reich oder was auch immer. Das, was nach außen glänzt, aber du weißt es nicht, wie es in einem Menschen drinnen ist, wie seine Erfahrungen waren, wie seine Vergangenheit war. Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man lernt, einfach sich zu helfen.
Ja.
Ja, also ob das jetzt wirklich eine professionelle Hilfe wird oder einfach weiß, okay, mir tut das gut, Netflix nicht gut oder auch kurz.
Nur begrenzt.
Oder, genau, also nicht so Nächte durch.
Ja.
Das glaube ich, das ist ganz wichtig, dass man sich darüber, und ich glaube, das kannst du im Voraus nicht machen, das kannst du erst nur dann wissen, wenn du diese Zeit gelebt hast oder erlebt hast. Also, dass du, wenn du eine einfach, wie du sagst, nach deiner Scheidung, diese Zeit schwierig war, da hast du aus dieser Zeit gelernt und weißt du, für die nächste schlechtere Zeit weißt du, wie du mit dir umgehen sollst.
Wir bewegen uns aus Lust und aus Schmerz. Und wenn es weh tut, dann bewegst du dich und dann tust du meistens was.
Mhm.
Und trotzdem ist noch immer das, was ich gelernt habe, ist, für sich etwas zu tun, wenn es dir gut geht. Und dann schaffst du es nämlich, dass es, wenn es schlechter geht, dass es nicht so weit nach unten sackt.
Mhm.
Weißt du, dass es dir zwar schlechter geht, aber du kannst dann ausbremsen.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel, ich trainiere kurze Trainings, 25 Minuten am Tag, aber das mache ich fast jeden Tag. Ich mache einen Tag in der Woche Pause. Und ich nutze diese Trainings auch, um zu erkennen, wie viel Energie ich habe.
Mhm.
Weil manchmal, weißt du, du bist im Hamsterrad und go, 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 go. Ich muss ja auch teilweise, ich meine, ich bin Vorbild für ein großes Team. Ich muss ja die Power auch vorleben, ja, weil wenn ich da vorne halb tot bin, dann so sieht dann mein Team auch aus.
Es bringt niemandem was.
Ja, genau. Und ich merke manchmal gar nicht, wie geht's mir? Was sind denn das für Gefühle, die ich fühle? Ich kann sie gar nicht manchmal benennen. Und ich nutze diese Trainings für mich, um zu erkennen, hey, was für ein Energielevel habe ich und brauche ich jetzt Ruhe?
Mhm.
Das hätte ich früher, das habe ich jetzt vor nicht so langer Zeit erst, weißt du, entdeckt und mir gedacht, hey, cool, ich habe heute überhaupt keine Energie. Null. Mhm. Ich bin halb tot. Okay, dann mache ich jetzt, dieses Wochenende wird reserviert dafür, dass ich wieder zu Kräften komme.
Ja, aber das ist ja auch Kunst. Kannst du das? Weil viele Leute, die wirklich so auf Workaholics unterwegs sind, wirklich auf diesem Level arbeiten, und ich glaube, du arbeitest sehr, sehr viel, weil du einfach so vielseitig bist auch. Kannst du da zur Ruhe kommen?
Weißt du, für mich ist alles, was extrem ist, ist nicht gut.
Ich habe in
meinem,
gut, ja.
Ich habe in meinem Leben zwei Süchte hinter mir. Und ich habe beide, ich bin aus beiden wieder rausgekommen. Ich bin gesund, soweit. Weißt du, ich meine, als Suchtperson bleibst du immer süchtig, aber
kannst du darüber,
du bist,
oder möchtest du darüber was sagen? Oder
ja, ich kann schon. Also das eine ist, ich habe geraucht. Ich war wirklich hochnikotinsüchtig. Und ich habe mich immer auch damit auseinandergesetzt, weißt du, was heißt das? Warum bin ich süchtig? Was ist das? Was ist das für ein Mechanismus? Was kompensiere ich dadurch? Was ist bei mir nicht gut gelaufen? Was heißt süchtig sein? Und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, um da wieder auch rauszukommen. Weil es ist, weißt du, es sind so, für manche sind das vielleicht nur mal eine Zigarette beim Ausgehen. Bei mir war das nicht eine Zigarette beim Ausgehen. Ich war richtig süchtig. Mhm. Dieses Nikotin hat mein Leben diktiert.
Ja.
Und zu erkennen, dass du nicht dein Leben lebst, sondern irgendjemand anderes oder eine Substanz definiert, wie du deinen Alltag lebst. Das war für mich, das war irre.
Mhm.
Also es war für mich nicht nur einfach nur so rauchen. Und das sind so, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, das hat zu tun mit, wie gut spüre ich mich. Wie viel Verantwortung übernehme ich und wie viel Verantwortung übergebe ich einfach? Wo lasse ich mich auch einfach treiben und gehen?
Mhm.
Wo kann ich mich nicht führen? Warum kann ich mich nicht führen? Wo peitsche ich mich einfach durch manche Themen? Also ich habe mir ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und es hat mir vieles über mich gezeigt. Ja. Und ich glaube, dass es mir auch geholfen hat. Weißt du, für mich ist Führung, oder ich führe ja jetzt andere Menschen, aber Führung beginnt in deinem Leben, im Idealfall, wirst du erst geführt und du lernst dich führen zu lassen von deinen Eltern. Im Idealfall hast du liebevolle, sehr entwickelte Eltern, die wissen, wie es läuft und sie führen dich in den ersten Jahren
quasi
durchs Leben.
Instagram-Family.
Genau. Genau. Aber da solltest du rein theoretisch lernen, wie es ist, geführt zu werden. Mit 16, 18, wie auch immer, solltest du dann lernen, dich selber zu führen. Und wenn du gelernt hast, dich selber zu führen und weißt, was für Themen man hat in der Führung von dir selber, erst dann bist du in der Lage, andere Menschen zu führen.
Mhm.
Und für mich ist das so ein Führungsdreieck, das gehört zusammen. Ist auch auf der Basis von Dr. Reinhold Dietrich aus Salzburg, ein fantastischer Coach, der viele Bücher verfasst hat, unter anderem eben über dieses Führungsdreieck schreibt er auch, dass das zusammenhängt. Und für mich bedeutet, mich selber zu führen und damit einfach, weißt du, zu lernen, morgen eine bessere Version zu sein als heute. Und das zieht mich.
Mhm.
Das zieht mich in meinem Leben.
Also ich finde, dieser mit 16, 18 sich selbst zu führen, ein bisschen fast zu früh. Also ich finde, zuerst mal werden wir, also ich möchte da keine wissenschaftlichen Theorien jetzt aufheben, aber ich denke, wenn wir gut geführt zu Hause sind, dann zuerst mal rebellieren wir und dann lernen wir quasi von neu uns selber zu führen.
Mhm.
Ich glaube, das ist erst dann das Prozess, dass du einfach zuerst mal umschmeißt, das, was du zu Hause gelernt hast.
Mhm.
Und das sollte so sein, auch, glaube ich. Also man sollte zuerst mal das in die Frage stellen, was in der Kindheit war, und dann eventuell die Stärke daraus zu ziehen.
Mhm.
Blöd ist nur, wenn du in der Kindheit nicht dieses stabile Umfeld bekommen hast,
ja,
und nicht Eltern hattest, die Kraft hatten, dich zu führen, oder Zeit hatten, dich zu führen. Also wir haben vorab gesagt, dein Papa war wirklich sehr viel unterwegs.
Mhm.
Also
ja,
das ist ganz typisch in der kommunistischen Zeit. Du bist ein bisschen jünger als ich, aber ich habe das auch erlebt, dass die Väter damals sehr oft verreist, also wegen der Arbeit weg waren. Also bei meiner war zum Beispiel in Irak jahrelang, deine war auch viel im Ausland.
Ja.
Und man lernt damit, ohne Vater aufzuwachsen.
Mhm.
Und
ja,
das ist, glaube ich, schon, weil du auch erwähnt hast, eben dieses Alleinsein.
Mhm.
Ja, diese Mutterrolle, die alles macht. Die Mutter muss ja quasi nicht nur Mutter, sie muss auch Vater, sie muss auch Geld verdienen, sie muss sich um alles kümmern. Das ist auch, das prägt, glaube ich, auch eine Frau-Rolle für dich, für uns. Also ich merke das auch. Also ich habe auch immer in meinem Erwachsenenleben versucht, wirklich alles im Griff zu haben. Mutter, Frau, Geschäft, das. Also alles muss perfekt sein. Und das ist auf Dauer ja wirklich anstrengend.
Ja, und
nicht machbar vielleicht.
Ja, und auch zusätzlich, Joanna, ich kenne fast niemanden, der sagen kann, ja, meine Eltern haben mir also Wahnsinn, das war, weißt du, das war Honig und ich weiß nicht, also es war Wahnsinn. Ich habe alles mitbekommen, was man denn so lernen sollte. Mhm. Wir lernen von den wichtigsten Dingen, die wir fürs Leben brauchen, das lernen wir nicht. Mhm. Wie gehe ich in Kontakt mit einem anderen Menschen? Wie schaue ich den an? Was muss ich tun, damit es warm wird, damit er mir sympathisch ist? Das wissen die meisten doch nicht. Wie führe ich ein gutes Gespräch? Wie höre ich zu? Was heißt Liebe? Wie viel kann ich lieben? Alle gehen davon aus, dass sie lieben können. Echt? Wo wurde dir das denn beigebracht? Meine Eltern konnten bis zu einem großen Teil Liebe geben und lieben. Aber auch sie hatten ihre Grenzen.
Natürlich.
Und ich habe diese Grenzen mitbekommen. Also, weißt du, und diese Grenzen haben auch mich geprägt. Und ich kann lieben und ich sehe auch, dass in meiner Fähigkeit zu lieben Grenzen sind. Dann kommt bei mir ein Stopp und dann geht's nicht weiter. Aha, interessant. Aber das ist so wie alles, was wir lernen oder alles, was wir können, haben wir irgendwann mal gelernt oder das meiste müssen wir irgendwie gelernt haben. Wenn du Mozart gefragt hättest, warum er so toll Klavier gespielt hat, dann hätte er gesagt, naja gut, ich war ein Riesentalent, aber seit ich 2 Jahre alt war, bin ich jeden Tag am Klavier gesessen und habe gespielt von morgens bis abends.
Ja.
Und die meisten Menschen, weißt du, setzen sich an das Klavier des Lebens und hauen auf die Tasten, ohne irgendwas gelernt zu haben und glauben, es ist Musik. Ist es aber nicht, weil die meisten haben halt einfach die Basics nicht gelernt. Und wenn du Menschen fragst, was ist Liebe, und dann versuchst du 10 Minuten mit ihnen darüber zu reden, dann merkst du, wie unfassbar oberflächlich es nach ganz kurzer Zeit wird. Weil, weißt du, zu den allerwichtigsten Themen. Und ja, klar, weil du musst da halt hinschauen, da wo es genau weh tut, da wo es halt keinen Spaß mehr macht, weißt du? Aber es geht nicht immer um Spaß. Wenn ich immer nur Dinge gemacht hätte, die Spaß gemacht hätten, dann wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin.
Das ist ganz richtig, ja. Das denke ich auch. Also wir sind sehr eine Gesellschaft, die sehr auf oberflächigen Spaß und Vergnügen und es darf ja nicht wehtun, es muss ja alles. Und es wird schnell entsorgt, das, was eben Spaß nicht macht. Und das ist schade. Und was du zu Liebe sagst, ich finde auch, also wer setzt sich schon mit diesem Thema auseinander? Ich meine, das ist alles, ja, heute liebst du, morgen liebst du nicht mehr. Wo ist dann die Eigenliebe? Wo beginnt sie? Wo endet sie? Wie viel kannst du es geben? Also ich glaube, das sind sehr, sehr schwierige Themen, die aber keinen Spaß machen. Ja. zumindest wirklich da in die Tiefe zu gehen. Sind aber wichtig, um eben Beziehungen zu führen, um gute Eltern zu sein oder gute Kinder zu sein. Und also ich glaube, das sollte man schon ein bisschen mehr berücksichtigen im Leben.
Ja.
Ja, genau. Na, ich finde auch, dass uns Kindheit und die Erfahrungen einerseits prägen, andererseits müssen wir einfach irgendwann einmal anfangen, erwachsen zu sein und Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Wir haben über Süchte gesprochen. Ich finde auch, dass es auch dieses Suchtverhalten, ja, also dieses eine Substanz irgendwie die Führung über mich hat auch vielleicht ein bisschen mit der Suche nach Entspannung zu tun oder nach Vergessen oder nach ein bisschen sich aus diesem Rad rauszunehmen. Hast du das so empfunden, als du sagst, so viel geraucht hast und so? War das jetzt nicht irgendwie ein Thema, okay, das ist jetzt meine 2 Minuten, die sind für mich, weil ich kann sonst nicht anders.
Es war sich ablenken. Es war nicht hinschauen und am Ende war es ein unfassbar respektloser Umgang mit meinem eigenen Körper und mit mir selber.
Ja.
Für mich, Weißt du, viele Menschen können mal eine rauchen, dann ist es. Aber ich habe nicht einfach eine geraucht. Ich war süchtig. Süchtig, weißt du, es gibt Studien, die ich gelesen habe, dass die Bevölkerung sich in so drei Gruppen teilt. Die eine Gruppe sind wirklich ca. 30. 30% der Menschen werden nicht süchtig. Das ist, du kannst rauchen, trinken, mal Drogen nehmen, aber du entwickelst kein Suchtverhalten. Dann gibt's die nächsten 30, die durchaus süchtig werden und dann aber auch leichter oder schwerer auch davon wegkommen. Und bei 30% ist es tatsächlich so, dass es ihnen dann wahnsinnig schwer fällt, von dieser Sucht wegzukommen. Und das sind teilweise dann auch die, die an der Sucht zugrunde gehen. Mhm. Eine sehr große Zahl, finde ich, diese letzte 30%. Aber ich glaube, wenn man sich so umschauen würde in unserer Gesellschaft, wenn du schaust, wie viele Personen kennst du, die irgendeine Sucht haben. Und es gibt, weißt du, so Trinken ist ja schon fast salonfähig. Ja, in manchen, ich weiß es nicht, ich habe jetzt damit keinen Umgang gehabt, aber manche Drogen sind Partydrogen, Alkohol, Zigaretten, das sind so, weißt du, das ist ja nichts. Ja? Aber wie viele Menschen trinken und du weißt das nicht? Weil statistisch gesehen müsstest du einige Alkoholiker kennen. Ich weiß nicht von so vielen. Ja.
Ah ja, ich weiß ja. Schon leider. Und ich weiß auch, ich kenne auch einige, die daran zugrunde gehen.
Ja.
Und dass die Gesellschaft schaut erst dann hin, wenn es kritisch wird.
Ja.
Meistens wird das, funktionierst du, solange du funktionierst, solange du deine Kinder in die Schule bringst, solange du am Abend irgendwie unterwegs bist du okay.
Mhm.
Auch wenn es du gegen deinen Körper schon arbeitest und eben weißt, dass die Substanz über dich quasi herrscht.
Ja.
Und erst dann, wenn das irgendwie, was vielen Leuten auch in der Corona-Zeit passiert ist, dass sie einfach dann mehr trinken und andere Substanzen angefangen haben, weil sie einfach nicht mehr gewusst haben. Manche haben schwierige Situationen gehabt, manche konnten nicht mehr unterwegs sein und so weiter und haben sich dann wirklich in diese Spirale reinziehen lassen.
Ja.
Und das ist wirklich tragisch. Also ich finde auch, dass es ein Problem ist.
Ja, weißt du, für mich ist, und das war schon immer auch in meinen Ausbildungen, irgendwie verfolgte mich das mein ganzes Leben, auch vielleicht, weil ich eben aus der Ärztefamilie komme. Für mich ist Geist und Körper eine Einheit. Das ist nicht mal eine Verbindung, es ist eine Einheit. Und der Geist zeigt dir, und auch der Körper zeigt dir, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und der Körper lügt nicht. Und wenn du halt die ganze Zeit zu dieser Chick greifst, dann war es für mich, das muss für andere absolut nicht so sein, bitte, aber für mich war das, warum mache ich das? Warum schade ich mir selber?
Warum hast du diese Erkenntnis gleich gehabt oder ist
bist Nein,
du
erst Joanna, dann das hat, ich habe einmal aufgehört zu rauchen, dann habe ich 3 Jahre nicht geraucht, dann habe ich eine Zigarette geraucht, innerhalb von 4 Tagen habe ich wieder eine Schachtel geraucht und mir gedacht, meine Fresse, wie ist denn das jetzt passiert? Dann habe ich wieder aufgehört und jetzt das letzte Mal, das war nicht ohne, das war vor 2 Jahren und jetzt, ich sag niemals nie, aber ich glaube nicht, dass mir das jetzt wieder passiert, dass ich wieder rauche, weil ich so viel Respekt habe vor mir selber und vor meinem Körper und vor meiner Gesundheit, dass wenn ich merke, hey, es kriselt irgendwo wieder in der Psyche, glaube ich, es frühzeitig erkennen zu können und zu beheben und werde nicht noch einmal anfangen zu rauchen. Aber für mich ist einfach eine Sucht eine absolute Schwäche. Und das ist, weißt du, es ist Schwäche oder vielleicht nicht Schwäche, vielleicht es ist ein Zeichen, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und das ist eine Chance. Weil dahin zu schauen, weißt du, weil es ist ja nicht lustig für einen Alkoholiker, dann, weißt du, jeden Tag ist ja kräfteraubend.
Ist es auch, aber ich sehe das als Krankheit. Also ich sehe das Sucht als Krankheit. Ich habe immer auch sehr viel Angst und Respekt davor gehabt, deshalb habe ich nie Drogen genommen und nie geraucht. Also ich bin als Passivraucherin aufgewachsen, beide Eltern voll geraucht und bin quasi in den Wolken vom billigen Zigaretten.
Wie wir alle.
Ja, wie wir alle. Und vielleicht hat mich das wirklich geheilt oder geprägt. Ich habe wirklich große Angst gehabt, dass ich in diesen paar Prozent sein kann, die dann nicht aufhören können.
Ja, deswegen habe ich Drogen nicht angefasst, weil das war für mich
Puh, also es könnte Spaß machen. Ja, es könnte genau. Spaß machen ja. Und dann eben kippst du rein und dann kommst du nicht mehr raus. Und ich finde das wirklich eine und ich würde es wirklich nicht schwächen. Ich finde, es ist ein bisschen es ist eine Krankheit und auf genau. jeden Fall die man behandeln muss und man sollte natürlich ist es umso schwer, weil man es selber einsehen muss.
Ja,
das ist genauso wie bei Esssucht und so weiter.
Ja,
wann beginnt dieser, also alles, was sich um den Körper dreht, wann beginnt quasi wann hast du die Kontrolle oder zum Beispiel bei der Essstörung, ja, wie du möchtest Kontrolle über dein Leben haben und irgendwann einmal diese Krankheit nimmt die Kontrolle über dich und dann kannst du es einfach nicht anders machen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch unsere Verdrängungsgesellschaft und Wegwerfgesellschaft und so weiter, da schauen wir auch gerne weg. Und
ich korrigiere, du hast absolut recht. Es ist nicht diese Schwäche, sondern für mich ist es ein Zeichen, dass etwas nicht in Ordnung ist.
Absolut.
Eine Sucht,
absolut,
weißt du?
Ja.
Und mich wundert es auch, warum Menschen ihre Körper nicht mehr nutzen, um weiterzukommen. Weil
sie sich nicht spüren vielleicht?
Ja, aber wenn ich zum Beispiel weiß, ich bin jetzt irgendjemand, der kann sich schwer durchsetzen, der ist sehr zierlich, der ist vielleicht auch schwach in einem bestimmten Bereich. Warum suche ich mir nicht eine Sportart, wo ich sage, okay, und da haue ich mal irgendwo drauf. Da lerne ich aus mir rauszugehen und irgendwie zu schreien und weißt du, mich zu verteidigen. Und dann passiert auch in der Psyche was. Also wenn solche Menschen sich mal 2 Jahre in einen Karatekurs stellen, ich glaube, da wird schon was weitergehen, weißt du?
Ich glaube, du hast die Frage schon mit dem ersten Satz beantwortet, weil eben schwach. Und das ist so eine Spirale, aus der man schwer rauskommt. Mhm. Also man müsste wirklich vielleicht eben zuerst mal sich von außen ein bisschen Unterstützung holen, zuerst mal erkennen, dann sich die Unterstützung holen und dann vielleicht an sich arbeiten. Also das wäre vielleicht die Reihenfolge,
ja.
Weil du bist wirklich, wie ich schon gesagt habe, du hast einfach so viel Power, du könntest da so viele Menschen anstecken. Ich glaube, du solltest ein bisschen Richtung Motivationstraining dazu machen, wenn du noch ein bisschen Zeit findest. Aber du solltest dich auch zur Ruhe manchmal, nicht ganz zur Ruhe setzen, aber ein bisschen dir Ruhe gönnen.
Ja.
Und was ich noch sehr, sehr gerne wissen möchte, weil ich jetzt einfach auch von jedem Gast ein Kindheitsfoto posten möchte, weil ich finde, die Kindheit hat so einen großen Einfluss auf uns als Menschen.
Mhm.
Ein bisschen hast du schon erzählt, wie warst du als Kind und was hat dich so geprägt?
Also ich glaube, dass wir in den ersten 6 Jahren geprägt werden, weil da ja die wichtigsten Entwicklungsschritte von uns passieren. Das wäre aber jetzt viel zu lang, um da auszuholen. Da müsste ich in die Bioenergetik rein. Ich war ein Kind, das, ich denke, sehr neugierig war. Und das, was alle so sagen, ich habe viel gelacht und ich war überall, ich war ein Wirbelwind.
Das also, ist dir geblieben.
Man musste beim Tisch wirklich alles festhalten, wenn ich irgendwie in die Nähe gekommen bin, weil ich mich die ganze Zeit bewegt habe. Und dann war ich auch eben ein Kind durch dieses viele alleingelassen werden und durch dieses viel Alleinsein und auch Einsamsein immer wieder auch mal ein trauriges Kind. Und das hat mich schon geprägt. Also ich kann mich erinnern eben, dass ich immer wieder allein war.
Mhm.
Dass meine Mutter, mein Vater war auf dem Schiff. Meine Mutter, die ist sofort arbeiten gegangen. Die hat auch Nachtdienste gehabt. Dann war irgendeine Nanny oder meine Oma, die auch dann wirklich eine meiner wichtigsten Personen war in meinem Leben, war meine Oma dann für mich. Ich hatte in Polen aber alles in allem trotzdem eine behütete Kindheit. Joanna, wir hatten alle nicht viel, aber wir hatten alle eben nicht viel. Es hat bei uns allen zu Hause ähnlich ausgesehen, weil es gab nichts.
Gleiche Couch,
gleiche Couch, genau.
Wir haben Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Genau, ja. Wir hatten alle den gleichen Fernseher, falls wir einen hatten, das gleiche Auto oder es war, und das war irgendwie so sehr gleich. Und das war irgendwie auch schön.
Es war irgendwie beruhigend, weil es war der Status quo und es hat jeder gleich gehabt. Natürlich gab dann Gleiche und Gleichere natürlich. Ja, das ja. habe ich dann später erfahren, aber als wirklich in dieser ersten Phase von der Kindheit, das habe ich auch in Erinnerung. Alle sind im Geschäft gestanden wegen einem Klopapier, weil sie gerade ins Geschäft geworfen haben.
Genau. Ja. Oder Bananen, dann ist schon die ganze Stadt dort Schlange gestanden.
Das war schon später, die Bananen.
Ja,
also das wird jetzt für alle, die in Österreich aufgewachsen sind, beziehungsweise in den westlichen Ländern, sehr exotisch sein. Aber ich finde, das auf jeden Fall einen großen Einfluss hat auf unser jetziges Leben und auf unsere Persönlichkeiten. Und es ist auch das, was verbindet. Ich glaube, deshalb sind wir uns irgendwie so verbunden, trotz den vielen Jahren.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber in Polen gibt es viele starke Frauen. In Polen ist das Frauenbild anders als im Westen. Also wenn ich zum Beispiel auf Immobilienkonferenzen gefahren bin nach Warschau oder in Polen, dort waren wirklich 50-50 Frauen, Männer. In Polen sind sehr viele Frauen in Banken, in Führungspositionen, in Immobilienunternehmen, Developer. Das ist hier nicht so.
Aber woran glaubst du, liegt das?
Dass die Frauen einfach in Polen sich viel schneller emanzipiert haben. Auch wenn ich so, also wenn ich schaue, die ganzen Bekanntinnen oder Freundinnen von meiner Mutter, die hatten alles super Berufe. Da gab es wirklich, ich weiß es nicht, vielleicht auch nach dem Krieg war dann wirklich viel mehr, weil die Männer einfach alle weg waren, war dann das Frauenbild stärker gefragt und die Frauen sind auch in die ersten Reihen gegangen. Also ich kenne...
Mutter Polinnen. Also
ja, ich kenne in Polen wirklich, wenn ich an die polnische Frau denke, dann hat die echt Eier.
Der hat angepackt, ja.
Die
das
hat
ist richtig,
Power.
Ja.
Mhm. Das ist, die sitzt nicht zu Hause und ist einfach hübsch. Die ist hübsch nebenbei, aber es ist so...
Es ist auch wieder Stress, wirklich, weil du musst alles abdecken.
Aber es waren viele Powerfrauen, viele starke Frauen als Vorbilder. Das kenne ich, das ist so vielleicht besonders für mich in Polen. Oder auch die Frauen, die ich so kenne, die aus Polen sind, so wie du, das sind starke, sympathische Frauen.
Ja, das hoffen wir. Dass sie sympathisch auch sind bei der ganzen Stärke. Ja, und ich finde auch, dass die Strukturen in Polen wurden vielleicht... In der Wendezeit auch so ein bisschen durcheinander gewirbelt, dass man einfach mehr Chancen hat und die Frauen haben die Chancen genutzt. In westlichen Ländern ist es schon seit Generationen hat dieser bestimmte Muster, vielleicht dauert das ein bisschen länger, oder Frauen haben einfach ein besseres Leben. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen darf, ob man da nicht gelünscht wird, weil natürlich gibt es viel Armut auch und da gibt es auch Ungleichheit bei den Gehältern und so weiter. Aber wenn man natürlich ein Leben einer österreichischen Frau mit einem Leben von einer polnischen Frau in den Kommunismuszeit vergleicht, ist es natürlich...
Ich habe mich da wirklich zu wenig damit auseinandergesetzt, da kann ich jetzt keine kompetenten Antworten geben. Für mich war immer dieses Thema männlich oder weiblich, für mich war es eher immer menschlich. Mhm. Es war nicht männlich oder weiblich, sondern menschlich und da kann ich jetzt wenig sagen. Aber so diese starken
Frauen. Das ist das Thema für den nächsten Podcast. Ich danke dir vielmals, dass du da warst, für das ehrliche, vielseitige und wirklich inspirierende Gespräch.
Danke dir. Ich danke dir vielmals. Dankeschön, Joanna.
Wir sind am Ende unserer Folge. Wenn es euch gefallen hat, folgt mir auf Social Media und abonniert meinen Kanal.